Liebe Geschwister, das Thema dieser Predigt ist den Herrn Jesus Christus herbeisehnen. Es ist eine Herausforderung an die Gläubigen, ihre innere Haltung zur Wiederkunft des Herrn Jesus zu prüfen. Den Grad der Ernsthaftigkeit unserer Naherwartung des Herrn. Heute ist Mittwoch, der 1. April 2020. Ich grüße euch herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ihn, den wir von ganzem Herzen lieben, den wir sehnlichst erwarten, wie eine Braut, die sich vorbereitet hat für ihren Bräutigam. Die wahre, die echte Braut des Herrn Jesus erkennt man daran, dass sie bereit ist. Wie zeigt sich das, dass sie bereit ist? Sie sitzt, bildlich gesprochen, in ihrer Villa, wo sie sich umsorgen und bedienen lässt. Herausgeputzt bis ins Detail. Ihr Kleid, ihr Haar, ihre Kosmetik an Gesicht und Händen, der teure Schmuck. Sie muss sich gedulden und warten, wird zwischendurch müde und schläfrig und auch etwas von Langeweile geplagt. Deshalb müssen jetzt ihre Freundinnen kommen und sie unterhalten, mit Modekatalogen, Ferienprospekten, Kartenspielen. Das muntert sie wieder auf, wenigstens solange sie am Gewinnen ist. Liebe Geschwister, nichts von all dem trifft zu auf die echte Braut des Herrn Jesus. Ihre Bereitschaft für den Bräutigam zeigt sich darin, dass sie ihr Herz von allem Irdischen gelöst hat. Darf ich das wiederholen? Ihre Bereitschaft für den Bräutigam zeigt sich darin, dass sie ihr Herz von allem Irdischen gelöst hat. Sie lebt in dieser Welt wie jemand auf der Durchreise. Sie ist ein Fremdling in dieser Welt. Aber gleichzeitig ist sie Botschafter Christi hier. Sie hat einen klaren und wichtigen Auftrag. Sie weiß um die von Gott selber vorbereiteten Projekte und Werke, die sie ausführen soll. Sie ist eingedeckt mit viel Arbeit für ihren Herrn Jesus Christus. Sie hat die geistlichen Güter ihres Herrn empfangen, mit einem spezifischen Auftrag. Und ich möchte dich fragen, wie heißt denn dieser Auftrag? Wir lesen ihn in Lukas 19, 13. Handelt damit, bis ich wiederkomme. Arbeitet damit, bedeutet das, bis ich wiederkomme. Was sind diese geistlichen Güter, mit denen wir arbeiten sollen oder in denen wir wirken und Gottes Willen tun sollen? Geistliche Güter oder eben in diesem angesprochenen Gleichnis in Lukas 19, ein Pfund, das jeder der Knechte des Edelmannes empfangen hat. Geistliche Güter, die jedes Kind Gottes in unserer Gemeinde empfangen hat. lasst uns einige dieser Güter in unseren Händen aufzählen. Das Wort Gottes. Freier Zugang zum Wort Gottes für alle von uns. Freier Zugang zum Heilsplan Gottes. Dann das Vorrecht des Gebets. Die Gelegenheiten, Zeugnis für Jesus abzulegen. Die Gemeinde Jesu, das Vorrecht, Glied an seinem Leib sein zu dürfen. Die Möglichkeit, das irdische Leben nicht mehr für sich selber zu leben, sondern für den Herrn Jesus Christus und für seinen Leib. Und noch mehr könnten wir aufzählen an geistlichen Gütern. Das sind gewaltige Güter, mit denen man arbeiten kann. Lasst mich noch einmal wiederholen, woran man also erkennt, dass die echte Braut des Herrn Jesus bereit ist für die Ankunft ihres Bräutigams. Sie ist fremd in dieser Welt, aber sie arbeitet für ihren Herrn. Unermüdlich handelt sie mit seinen Gütern, um ihm großen Gewinn zu bereiten. Bei all ihrer Arbeit und Mühe ist sie wach oder am Wachen und erwartet sehnsüchtig ihren Bräutigam. Sie sehnt ihn herbei und eilt ihm innerlich entgegen. Ich möchte uns lesen aus Matthäus 24. Ich lese vorerst Vers 42 sowie 44 bis 46. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Liebe Geschwister, erleben wir nicht gerade jetzt, wie die Menschen dieser Welt, die Mitmenschen in unserer Umgebung glauben, ihre Experten hätten doch so ziemlich alles im Griff. Nach einer Krise habe man dann doch noch besser alles unter Kontrolle. Und ein goldenes Zeitalter könnte anbrechen. Man kann genau das so in den Medien jetzt lesen. Die Krise mit allen Folgeschäden werde noch gewaltig zunehmen. Aber sie sei sozusagen der Vorabend eines dann anbrechenden goldenen Zeitalters auf dieser Welt. Tatsache ist, dass nicht ein goldenes Zeitalter, sondern der Tag des Herrn sehr nahe ist, dass der Tag des Zornes Gottes, der Tag seiner Rache, unmittelbar vor der Türe dieser Welt steht. Und Tatsache ist, dass Gott immer noch zur Buße und zum Glauben an seinen Sohn Jesus Christus ruft. Auch für uns, seine Kinder, die Gläubigen, für die Jünger Jesu steht der Tag des Herrn oder derselbe Ausdruck der Tag Gottes unmittelbar vor der Tür. Beide Ausdrücke sind identisch, kommen unmittelbar hintereinander, zum Beispiel in 2. Petrus 3 vor. Aber wir erwarten sehnsüchtig etwas total und vollkommen anderes als diese Welt. Sicher nicht ein goldenes Zeitalter, aber auch nicht den Zorn Gottes, sondern die Ankunft unseres geliebten Herrn Jesus, unseres Heilandes, oder die Wiederkunft, wie das griechische Wort Parousia oft übersetzt wird. Parousia bedeutet beides, das Ankommen, und gleichzeitig bedeutet es auch die Gegenwart von Parousia, dem mit, zusammen mit Hiersein oder eben Gegenwart. Wenn jemand ankommt bei uns, ist er nachher gegenwärtig. Wir erwarten sehnsüchtig diese Ankunft. Wir sehnen unseren Bräutigam herbei, der uns entrücken wird oder wegreißen von dieser Erde zu sich und uns dabei in einem einzigen Augenblick verwandelt in Unverweslichkeit, uns mit einem neuen himmlischen Herrlichkeitsleib bekleidet, um ihm in den Wolken zu begegnen und für immer bei ihm zu sein. Was genau meint die Bibel mit dem Tag des Herrn? Die Propheten des Alten Testamentes haben sehr viel über den Tag des Herrn geschrieben. Und doch war ihnen vieles über diesen Tag noch verborgen. Und wir haben das Vorrecht, dass es uns im Neuen Testament offenbart worden ist. Das Gleiche gilt übrigens für das Thema des messianischen Reiches. Wie viel haben sie darüber geschrieben? Aber erst im Neuen Testament wurde uns offenbart, wie die genauen Umstände des kommenden Reiches unseres Herrn auf dieser Erde sein werden. Der Tag des Herrn umfasst verschiedene Phasen. Man kann ihn einteilen in 8 Phasen. Ich möchte aufzählen und beginnen mit den letzten 7 dieser 8 Phasen. Der Tag des Herrn umfasst nicht nur den Zorn Gottes über diese Welt und über sein Volk Israel in der 7-jährigen Trübsalszeit, sondern auch die Rettung und Wiedergeburt des Überrestes seines Volkes Israels. Er umfasst die für die ganze Welt sichtbare Wiederkunft des Menschensohnes und Gottessohnes Jesus Christus. Er umfasst das Gericht über die Heiden, die nach dem Zorn Gottes noch am Leben sein werden, wie wir das in Matthäus 25 ab Vers 31 lesen können. Er umfasst aber auch das 1000-jährige Reich des Messiaskönigs auf dieser alten, allerdings wiederhergestellten und bereits umgestalteten Erde. Er umfasst die endgültige Verwerfung Satans in den Feuer- und Schwefelsee nach seiner Freilassung und erneuten Rebellion. Und dieser Tag umfasst das Endgericht vor dem großen weißen Thron über die Menschen, die alle wieder lebendig werden, wo Erde und Himmel vor dem Angesicht des Allerhöchsten entfliehen müssen und schlussendlich restlos verbrennen und sich die Elemente vor Hitze auflösen werden. Und damit wird dieser gewaltige Tag des Herrn übergehen in die Ewigkeit mit neuen Himmeln und mit einer neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 2. Petrus 3,13. Das heißt, es werden gar keine Spuren mehr von Sünde oder vom Urheber der Sünde, von Satan, zu finden sein. Wie gewaltig wird dieses Wort ertönen, dass Gott der Herr vom Thron aus auf der neuen Erde sprechen wird. Offenbarung 21,5. Siehe, ich mache alles neu. Aber, liebe Geschwister, worauf warten wir, die Gläubigen? Wir erwarten das, womit der Tag des Herrn beginnt. Den Zeitpunkt dieses Beginns kennt niemand genau, außer dem himmlischen Vater. Was wird der eigentliche Beginn, der Startpunkt zum Tag des Herrn sein? Ja, die Wiederkunft des Herrn Jesus in die Wolken zur Entrückung der Gläubigen, zur Heimholung seiner Braut. Lasst mich lesen wiederum in Matthäus 24, Vers 36 und noch einmal Vers 42 und 44. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Dieser Überraschungsmoment wird öfters auch verglichen mit dem Dieb, der plötzlich in der Nacht unerwartet kommt. Der Dieb aus der Sicht des Fürsten dieser Welt. Der Dieb ist der Herr Jesus, der dieser Welt unvorbereitet und ungesehen die Gläubigen entreißt. Aber wir sollen bereit sein dazu, sagt uns Vers 44. Wisst ihr, zwar können wir den Zeitpunkt unserer Heimholung nicht genau wissen, aber die Bibel macht uns sehr deutlich, dass wir die Vorboten dieses Zeitpunktes, die Anzeichen, erkennen können und erkennen sollen. Ich lese Matthäus 24, 32 und 33. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Dieser letzte Satz im Griechischen könnte man auch übersetzen, dass er oder es nahe ist, nämlich vor der Türe. Es kann sicher der Herr Jesus gemeint sein. Und genauso kann aber sein Tag, der Beginn seines Tages gemeint sein, was beides auf dasselbe herauskommt. Wenn wir diese Dinge sehen, sagt uns der Herr, so sollen wir erkennen. Verstehen wir die Zeichen der Zeit? Dies alles oder alle diese Dinge können wir sehen, wir können sie beobachten. Das, was im gleichen Kapitel etwas weiter vorne als der Anfang der Wehen beschrieben wird. Wir können diese Abschnitte aus Zeitgründen jetzt nicht zuordnen, aber ich möchte einfach anfügen, dass bis und mit Vers 8 in Matthäus 24 der Beginn der Endzeit gemeint ist oder das Zeichen des Endes der Weltzeit. Ab Vers 9 bis Vers 14 haben wir dann die verschiedenen Ereignisse, die sich in der ersten Hälfte der Trübsalszeit ereignen werden. Ab Vers 15 bis Vers 31 wird die zweite Hälfte der Trübsalszeit, die eigentliche Bedrängnis Jakobs, diese schreckliche Zeit für Israel, beschrieben bis zur sichtbaren Rückkehr, Wiederkunft ihres Retters. Ab Vers 9 gehen die Wehen richtig los. Und jetzt haben wir hier gelesen, ab Vers 32, dieses Gleichnis vom Feigenbaum, von in der Natur. Wenn die Natur sich wieder in Blätter hüllt, dann können wir ganz sicher sein, dass es schon in wenigen Wochen sommerlich heiß sein wird. Es ist die Hitze der Trübsalszeit gemeint. In diesen Tagen erleben wir, wie noch nie zuvor, einen deutlichen Vorboten auf das kommende System des Antichristen. Ein goldenes Zeitalter? Das können wir sehr in Fragezeichen setzen, obschon wir wissen, dass die Menschen es für kurze Zeit genau so empfinden werden. Ein goldenes Zeitalter unter dem Antichristen. Wir sehen so deutlich diese Vorboten. Die weltweite, globale Ausübung der Macht. Die Gleichschaltung der Menschheit, welche sich einer Ideologie weitgehend freiwillig unterwirft. Bisher konnten wir uns das rein von den technischen Möglichkeiten her immer besser vorstellen, aber es wurde noch nie ganz praktisch genutzt, weltumspannend, wie jetzt bei der sogenannten Corona-Krise. Amerikanische Politiker haben bereits den Wunsch ausgedrückt, jetzt eine Weltregierung einzusetzen zur Bewältigung dieser Krise. Was für ein Vorbote, was für ein aufrüttelndes Zeichen der Zeit, wo wir wirklich stehen. Daraus können wir schließen, dass die Entrückung sehr nahe ist. Das System des Antichristen zur Unterwerfung der Menschheit ist sehr nahe. Daraus folgt aber, dass die Entrückung zur Heimholung noch näher ist. Vergessen wir nicht, der Herr ruft uns ausdrücklich dazu auf, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und genau von der Entrückung sprechen jetzt die Verse in Matthäus 24, Vers 36 bis 41. Sie schildern uns die Umstände und den Ablauf bei der Entrückung in großer Offenheit. Vers 36 bis 39. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Bis unmittelbar vor die Sintflut fand noch ganz normal das Leben statt. Genauso wird es sein, bis unmittelbar zur Entrückung der Gläubigen. Und auch für kurze Zeit noch anschließend, wie es auch bei Noah war. Gott hat ihn und seine Familie in der Arche eingeschlossen. Nach 7 Tagen begann es zu regnen. Es würde mich nicht erstaunen, wenn 7 Tage nach der Entrückung der Zorn Gottes hereinbrechen würde über diese Welt. Genauso nämlich wird es sein, unmittelbar vor der Entrückung. Und noch etwas erfahren wir zur Situation von der Sintflut. Und das hat mich erschüttert. Wir lesen es in 1. Petrus 3, Verse 18 und 20. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser. Diese Stelle gibt mir sehr zu denken. Der Herr Jesus in seinem Tod verkündigte also im Totenreich den Seelen bzw. den Geistern, die in der Sintflut umkamen, dass Noah doch recht hatte, dass er, Christus, die wahre Arche, der Retter ist. Und die Stelle erinnert uns daran, wie sehr die Menschen die Botschaft des Noah kurz vor der Sintflut ablehnten. Es gab keine weltweite Erweckung. 8 Seelen wurden gerettet noch in dieser allerletzten Zeit vor der Sintflut. Ich lese weiter in Matthäus 24, 40 bis 42. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welche Stunde euer Herr kommt. Liebe Geschwister, alles deutet darauf hin, dass die Wiederkunft des Herrn Jesus zu unserer Entrückung sehr nahe ist. Die Bibel lässt uns nicht im Ungewissen. Sie erklärt uns, was es bedeutet, darauf vorbereitet zu sein. Ihn erwarten bedeutet, vorbereitet zu sein. Bereit für ihn sind wir dann, wenn wir im Werk des Herrn arbeiten, in seinem Willen und in seinen vorbereiteten Werken. Wenn wir arbeiten und handeln mit den geistlichen Gütern, die er uns übergeben hat. Die Bibel zeigt uns auch, wie wir ihn erwarten, wie die innere Haltung des Gotteskindes dabei ist. Im Griechischen werden verschiedene Worte gebraucht für das, was wir mit Erwartung oder Erwarten, Warten auf übersetzen. Ein ganz besonderes Wort wird ungefähr 7-mal gebraucht. Ein Wort, das die innere Haltung des Erwartens unseres Heilandes besonders stark ausdrückt. Es heißt auf Griechisch apekdechomai. Dechomai bedeutet nehmen, empfangen. Ekdechomai ist sozusagen eine Steigerungsform, erwarten. Und sozusagen als dritte Steigerungsform, apekdechomai, bedeutet eifrig, sehnsüchtig erwarten oder herbeisehnen. Ich möchte zwei dieser Verse als Beispiel dazu noch anfügen. Es zeichnet die wahren Gläubigen aus, dass sie ihren Herrn und Heiland nicht nur erwarten, sondern richtig gehend herbeisehen. Wir lesen das in Hebräer 9, 27 und 28. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat oder das erste Mal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Und hier steht dieses Wort apekdechomai und sollte eigentlich übersetzt werden mit, dass er denen erscheinen wird, die ihn herbeisehnen. Und als zweite Stelle Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus herbeisehnen als den Retter. Auch hier wird dieses Wort gebraucht im Griechischen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns so herrlich vorgesorgt hast. Du hast uns dein Wort gegeben, damit wir die Zeichen der Zeit erkennen. Jetzt, Herr, sollen und wollen wir bereit sein für dich, am Werk für dich, und vor allem dürfen wir uns dir ganz nahen, ganz eng und nahe bei dir sein. Herr, rüttle du noch auf, wecke du noch auf, dass Menschen, vielleicht auch ganz nahe unter uns, sich noch hereinbringen lassen in die Arche, ihren Stolz aufgeben und noch durch die enge Pforte eintreten. Herr, wir danken dir für diese innere und nahe Gemeinschaft mit dir. Sehnsüchtig erwarten wir dich. Wir sehnen dich herbei, treuer Heiland. Ja, Herr, komme bald. Amen.